Wir haben uns als Leitungsteam ja für diese kommenden Jahre einfach auch zusammengetan und gesagt, hey, wir haben zwei Primärschwerpunkte, auf die wir achten wollen. Und das heißt Vineyard stärken und Vineyards gründen. Und das waren auch die zwei Schwerpunkte dieser Konferenz. Der erste Tag mit Leiter entwickeln und Leiter befähigen und der zweite Tag mit dem Thema Gründung und Gründungsstrategie. Ich glaube, Gott wird uns helfen, dass wir in diesen Punkten weiterkommen. Und natürlich wissen wir, die lokalen Vineyards sind es, die diese Dinge tun. Und in denen, da muss das Feuer brennen und da muss es weitergehen. Und ich freue mich einfach für die positiven Impulse. Eines der, wir haben ja auch so ein Zukunftsbild entwickelt, schon vor mehreren Jahren. Und dieses Zukunftsbild, da geht es um die Gegenwart Gottes und wie diese Gegenwart Gottes in unsere Welt hineinbricht durch die Vineyards. Wir haben gesagt, Vineyards sind Orte des Hereinbrechens des Reiches Gottes in das Leben einzelner Menschen und in die Gesellschaft. Und es geht da um den Einzelnen, es geht um Gottes Liebe kommt zu den einzelnen Menschen, aber es geht auch darum, Gottes Liebe kommt durch eine Gemeinschaft in eine Stadt oder in ein Dorf oder in eine Umgebung hinein und verändert und transformiert dort. Und ich glaube, wir haben hier viel gehört, was das auch bestätigt und bestärkt. Durch uns, wo Vineyards sind, da soll Segen fließen, nicht nur zu den Leuten, die sich in dieser Vineyard aufhalten, sondern hinaus in diese Welt, wo immer das ist, bis hin zu diesen ganzen Aktivitäten, die viele Vineyards machen, irgendwo global auch. Ich fand es beeindruckend, Vineyard Staufen, ihr seid ja auch nicht eine riesengroße Vineyard, aber was da alles da ist an Unterstützung für Menschen, die irgendwo in der Welt Jesus dienen, toll. Und ich weiß, viele Vineyards leben so etwas. Und eines der Bilder, und ich habe gestern schon kurz darüber gesprochen, die uns helfen, dieses Zukunftsbild irgendwie auch bildlich auszudrücken, ist Gärten der Hoffnung. Und gestern habe ich euch schon ein bisschen erzählt, dass diese Gärten im Alten Testament ein bisschen anders ausschauen als wir es vielleicht in unserer Imagination vor uns haben, wenn wir an Gärten denken. Und ich möchte heute nochmal einfach da auch nochmal weitergehen. Gärten der Hoffnung ist etwas, was uns treibt und wo wir sehen, da entsteht Fruchtbarkeit, da entsteht auch Vielfalt. Das sind Dinge, die gut sind und die Gott schenkt auch für das Leben der Welt. Aus den Vineyards soll was fließen. Und da will ich heute noch mal kurz drauf, noch mal kurz zur Erinnerung, gestern drei Punkte, die ich hatte. Erstens, Gärten waren im Alten Testament eigentlich etwas Hochtechnologisches und eigentlich konnten nur die ganz Reichen und im Rahmen des Tempels gab es solche Gärten, in den Palästen und in den Tempeln, weil sie so aufwendig waren und die Frage in einer Kultur, die nicht mit Regen rechnen kann, ist, woher kriegen wir das Wasser? Das kommt nicht durch den Regen, sondern das muss irgendwo hergebracht werden. Und ich glaube, das ist sehr spannend, darüber geht es heute auch nochmal. Dann haben wir den Garten Eden angeschaut und welche Bedeutung dieser Strom hat, der in der Mitte des Gartens entspringt. Und letztlich auch ein paar Texte aus dem Jesaja, die so deutlich machen, Gott verheißt ein übernatürliches Eingreifen zugunsten seines Volkes, weil er sein Volk liebt, weil er die Menschen liebt. Er wird eingreifen. Und heute möchte ich da nochmal ansetzen und einen Schritt weitergehen. Die wichtigste Frage ist, woher kommt das Wasser für die Gärten der Hoffnung? Woher kommt das Wasser für die Gärten der Hoffnung? Für unsere Vineyards, woher kommt das Wasser? Ich steige ein mit einem, ich will über einen Text sprechen, aber ich will ein paar Vorbemerkungen zu dem Text machen. Es gibt ein paar wichtige Dinge in der Bibel und es geht jetzt aus von dem Garten Eden nochmal. Es gibt noch einen anderen Text im Alten Testament. Ich habe zum Garten Eden gesagt, das war ja wahrscheinlich auch ist das die Beschreibung sozusagen eines Urtempels sozusagen. Ja? Es gibt eine andere Beschreibung von einem Tempel im Alten Testament, eine Vision, die hatte Hesekiel 500 Jahre vor Christus. Und es ist die Zeit des Exils. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Und in dieser Zeit empfängt Hesekiel eine Vision von einem neuen Tempel. Und da gibt es ganz ausführliche Beschreibungen, könnt ihr alles mal in Ruhe lesen. Aber es gibt da eine Stelle in Hesekiel 47, den ersten 12 Versen, wo was ganz Interessantes geschildert wird. Nämlich, dass unter dem Altar in dem Tempel ein kleines Wasserrinnsal hervorkommt und dann daraus fließt nach Osten. Und wer Jerusalem kennt, es geht dann den Berg runter, ja, es geht den Berg runter bis in die Jordanebene und zum Toten Meer. Und das Erstaunliche ist, dieses klein anfangende Wasser wird immer stärker, immer tiefer, immer breiter. Und wo immer es hinkommt, entsteht neues Leben. Und es geht so weit, und ich lese euch den Vers 12 hier nochmal, dass auch in dem, selbst im Toten, das tote Meer sozusagen wieder lebendig wird, dass da Fische auf einmal wieder da sind, dass da dass Bäume da wachsen am Rande des toten Meeres. Und ich suche gerade die Stelle, aber wir haben sie auch hier. Ich lese jetzt hier vor. Den letzten Vers aus diesem Kapitel, aus dieser Stelle, Hesekiel 47, Vers 12. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte. Ey, das ist übrigens auch cool, oder? Jeden Monat? 12 Ernten. Denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Wow, was passiert, wenn Gott wirkt? Da passieren Wunder. Da wird ein totes Meer lebendig. Da gibt es 12 Ernten im Jahr. Da ist Fruchtbarkeit, da ist Leben. Und richtig großartig. Das Spannende ist, wenn man jetzt nach Jerusalem geht, diese Vision war echt eine Vision, weil in Jerusalem, wisst ihr, wo der Tempel steht? Am höchsten Platz, am höchsten Hügel. Ja? Da gibt es keine Quelle am Tempelberg. Da ist keine Quelle. Sondern das Wasser musste irgendwo weiter unten, an der Gihon-Quelle zum Beispiel, gezapft werden. Wenn man Wasser im Tempel und in der Nähe vom Altar haben wollte, das musste man dahin tragen. Ja? Bildlich sehr wichtig. Es gab da zur Zeit Jesu auch ein Ritual. Und zwar am Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, eines der großen Feste des Judentums. Am letzten Tag, den nannte man den großen Tag des Festes, da war im Mittelpunkt eine Zeremonie. Und das war im Tempelbezirk. Und da ging es auch wieder ums Wasser. Und zwar sind die Priester oder der Hohepriester hinuntergegangen zu dieser Quelle, Gihon-Quelle, die speist auch den Teich Siloah, hinuntergegangen mit zwei Gefäßen und sie haben Wasser geschöpft dort mit einem Gefäß, großen Gefäß, haben das hinaufgetragen, die Tempelstufen hoch, so eine Art Prozession und dann oben am Altar haben sie das genommen und in eine Schale gegossenes Wasser und gleichzeitig aus einer Kanne Wein auch was da reingegossen. Und dann haben sie das über den Altar geschüttet und das ganze Volk hat ganz laut gejubelt dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so, die Tradition erzählt es so, dass es das gab, dieses Ritual. Also ein Wasserschöpfritual und dann so ein Ritual. Was sollte das darstellen? Das sollte darstellen, dieses Wasser aus der Vision in Hesekiel, das aus dem Tempel hervorfloss und sozusagen Leben schafft und Leben schenkt. Und man hat Ein Text, der da wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat, ist Jesaja 12. Da heißt es, mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das haben die da so zelebriert, als Tempelritual, hohe Priester. So, und jetzt kommen wir zu dem Text, über den ich heute sprechen will. Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag des Festes, Laubhüttenfest, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und er steht dort irgendwo in diesem großen Tempelbezirk, aber nicht da, wo der Priester ist und wo dieses Ritual stattfindet, sondern irgendwo, ich sage jetzt mal am anderen Ende, stelle ich mir das vor. Und er steht da und ruft laut, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Krasser Text. Wenn man diesen Kontext bedenkt, Hesekiel 47, dieses Ritual am Tempel. Jesus sagt hier was richtig Revolutionäres. Mit anderen Worten sagt er nämlich, vergesst die Feier dort drüben. Da kommt kein Leben raus. Ja? Kommt zu mir. Bei mir findet ihr Leben. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, dessen Durst wird gestillt. Und Johannesevangelium, wenn ihr das so kennt, Kapitel 2, gibt es diese Szene im Johannesevangelium, wo Jesus den Tempel, die Leute aus dem Tempel austreibt und sagt, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Auch sehr kritisch gegenüber dem, was da so religiös lief in der damaligen Zeit, ja. Und er kriegt viel Kritik dafür. Aber was sagt er? Mit anderen Worten sagt er dort, ich bin der Tempel. Der Tempel, den ihr kennt, der hat seine Funktion eingebüßt. Den braucht es nicht mehr. Weil Gott hat einen neuen Tempel erwählt und Jesus macht so. Das bin ich. Das ist krass. Ich wundere mich nicht, warum die jüdischen Autoritäten ihn auf die Seite schaffen wollten. Das ist überhaupt nicht erstaunlich. Das ist absolut konsequent. Ja? Da kommt jemand, der stellt alles in Frage, was ihnen heilig und wichtig war. Und Jesus sagt, ich bin der neue Tempel. Und hier sagt Jesus, ich sage es jetzt mal, vergesst dieses Ritual. Die Quelle des Lebens ist hier in mir. Kommt zu mir. Und trinkt. Wer Durst hat, der komme zu mir und er trinke. Spannend. Und dann sagt er noch eben, wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also Jesus sagt, ich bin die Quelle. Ich bin der Tempel. Ich bin die Quelle von Hesekiel 47. Ja. Und wer zu mir kommt, aus der wird trinken, A, und B, aus dessen Leib, und wörtlich heißt hier Innereien, ja, so, gedärmt, da werden Ströme lebendigen Wassers herausfließen. Könnt ihr verstehen, dass die Leute ihn nicht immer gleich verstanden haben? Ja, was für eine krasse Aussage. Johannes gibt hier eine Erklärung. Er meinte damit den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war zu der Zeit noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, das sind relativ viele, das sind nicht 12 Apostel, ja? Das sind vielleicht auch Leute hier im Raum, oder? Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und damit wir es auch verstehen, er meinte den Heiligen Geist, den wir empfangen sollten, nach Pfingsten und den wir empfangen durften irgendwann in unserem Leben. Er sagt damit, erstens, ich bin die Quelle aus dem Tempel. Ich bin der Tempel und ich bin die Quelle. Er sagt zweitens, wer an mich glaubt, wird zur Quelle, wird auch zum Tempel, wird zum Tempel und zur Quelle aus dem Tempel. Krasse Aussage. Nicht, wer besonders viel betet, nicht, wer besonders geistlich unterwegs ist, nicht, wer die und die 34 Gebote erfüllt oder so, sondern wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sein Leben mir anvertraut hat, der wird zum Tempel und zur Quelle und aus dessen Leib, aus dessen Sein, aus dessen Körper werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Was für eine krasse Aussage. Die Quelle, ich komme das nicht, es ist auch wurscht. Also, jetzt auf unser Bild von den Gärtnern der Hoffnung. Jesus sagt hier in diesem Text, wir sind nicht nur Gärtner, die einen Garten bebauen sollen. Ja, das sind wir schon. Aber wir sind zugleich die Quelle für unseren Garten. Versteht ihr das? Wir sind die Quelle für unseren Garten. Also, ich habe vorhin gesagt, das große Problem in der damaligen, im alten Orient war, wo kommt das Wasser her? Eigentlich macht Jesus uns hier einfach. Wir sollen gar nicht so lange nachdenken, wo ist die nächste Quelle irgendwo und dann bauen wir da einen Kanal zu uns und hoffentlich ist es höher gelegen als da, wo wir jetzt sind und dann bauen wir so einen Kanal und dann kommt da irgendwas und mit viel Mühe kriegen wir da so Wasser in unseren Garten. Sondern Jesus sagt, nein, es ist anders. Du bist die Quelle, du bist die Quelle, du bist die Quelle, ich bin die Quelle, wir sind die Quelle. Ha, wir sind die Quelle für unseren eigenen Garten. Jetzt sage ich mal, der erste Garten ist der Garten meiner Seele, mein Leben. Ja? Und Jesus sagt, die Quelle ist in uns, durch den Heiligen Geist, die ist schon da. Das zweite ist, Gärten der Hoffnung, wir denken da auch eben an Vineyards. Ja? Die Quelle müssen wir nicht irgendwo ganz weit weg anzapfen und kompliziert herbeibringen, sondern wir sind die Quelle. Wir sind die Quelle. Wir als Einzelne, jeder von uns ist die Quelle. Und wenn wir jetzt auch da eben als Gemeinschaft denken, hey, wenn da 20, 40, 60 Quellen da sind, die diese Vineyard bilden, was glaubt ihr denn? Eigentlich sollte der Garten gut bewässert werden. Wenn jeder seine Quelle ist, ja? Und trotzdem merken wir natürlich in der Realität, wow, das ist schon challenging, ja? Also ich finde es sehr challenging, das Ganze. Aber Jesus sagt, ihr seid die Quelle. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Ach, nochmal, ein Gedanke. Also wir müssen, eigentlich sagt uns dieser Text, wir müssen nicht irgendwelche das Wasser irgendwo herholen. Zweitens, wenn wir Kanäle bauen müssen, das macht schon Sinn, in welche Richtung müssen wir die bauen? Nach draußen. Dass das Wasser, das aus uns kommt, eben nicht nur für uns reicht, weil das war nie die Absicht, dass es nur für uns reicht, sondern dass es überquillt. Und dass Ströme, hier sind wir wieder bei Hesekiel, Ströme lebendigen Wassers hinausfließen. Und wo sollen die hinfließen? In diese dürre Welt um uns herum. Zu den toten Meeren und sonst was da alles so gibt. Da sollen die hinfließen. Also wenn wir was bauen, dann lasst uns Kanäle bauen, die rausgehen. Wo dieses Leben rausfließen kann. Wo dieses Leben unsere Umgebung belebt. Das können einzelne Menschen sein, wenn man jetzt so mal denkt, unsere Nachbarschaft, die Menschen um uns herum. Aber es kann eben auch die Städte sein, die Dörfer, die Orte, an die Gott uns geschickt hat. Dort soll das Wasser am Schluss ankommen. Das sagt Jesus hier. Da wird nicht nur unser Durst gestillt, sondern der Durst der Menschen soll gestillt werden. Für mich jetzt, für uns als Vineyards und für die Fruchtbarkeit und das Gedeihen der Vineyards, glaube ich, gibt es zwei Herausforderungen, die jetzt sich auch aus diesem Text her ein bisschen ableiten. Die erste Herausforderung ist, wie schaffen wir es, als diese Quelle lebendigen Wassers, aus der Ströme lebendigen Wassers fließen sollen, wie schaffen wir diese Quelle zu sein, wirklich? In unseren anderen Terminologien ausgedrückt, wie schaffen wir es, in dieser Gegenwart Gottes so zu leben, dass sie uns durchdringt, dass sie uns erfüllt und dass sie überfließt? Wie schaffen wir das? Und es geht da ganz stark auch um die Frage, in welcher Identität leben wir? Ja? Sind wir überzeugt, dass unser Durst gestillt wird durch Jesus dauernd, weil der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir dann Zugang haben, beständig, und dass wir dazu gerufen sind und dazu leben, dass da was aus uns weiterfließt. Ist es tiefe über unsere Überzeugung? Ist es unsere Identität? Leben wir so? Oder leben wir so, ach, ich bin so müde und so durstig und ich muss suchen und da und ach, ist alles so anstrengend? Ja, es ist eine Wahl, die wir schon zum gewissen Maß treffen können. Nehme ich das ernst? Nehme ich Jesu Zusagen ernst? Das ist nicht nur was für Leiter im Übrigen. Jesus hat da nichts gesagt. Alle, die Leiter sind, die werden zu solchen Quellen. Nein, jeder, der an mich glaubt. Und die zweite Frage ist, wenn wir es leben und wenn wir es schaffen, wie nehmen wir unsere Vineyards mit hinein? Wie nehmen wir unsere Gemeinden auf diesen Weg hinein, dass diese Identität gestärkt wird, dass diese Überzeugung gestärkt wird, dass man nicht irgendwo hinrennt, um irgendwie was zu zapfen, sondern dass wir dahin kommen zu sagen, wir sind die Quelle, durch uns fließt es. Und genau, Ohrzopft ist immer, ja, seit der Heilige Geist auf uns kommen ist, ist Ohrzopft. Aber jetzt muss noch fließen, ja. Jetzt muss noch fließen. Also, mit anderen Worten, wie leben wir diese Verbindung mit Jesus so eng, dass das eine Realität wird und nicht nur eine Theorie. Ja? Es muss eine Identität werden, eine Realität in unserem Leben. Und wie nehmen wir Menschen da hinein? Und wie schaffen wir es, nicht defizitgeprägt zu sein? Das ist leicht. Und nach den Corona-Jahren ist es noch leichter, irgendwie immer so zu sehen, was alles nicht ist. Jesus fordert uns auf, lebt diese Identität, die ich euch gebe. Ja? Und der zweite Punkt, ein zweiter Punkt, der mir da wichtig ist, für die Fruchtbarkeit und das Gedeihen der Vineyards ist, gelingt uns ein Neuaufbruch in der Weitergabe des Evangeliums. Das Rausfließen hat viel damit zu tun. Wir haben in der Vineyard München gemerkt, in den letzten Jahren, es sind so gut wie keine Menschen zum Glauben gekommen. Und mich frustriert es total. Ja? Bin da überhaupt nicht glücklich. Und ich merke, da ist ein, wie hat er gesagt, kognitive Dissonanz. Ja, das sagt Jesus was? Oh, aber wir spüren nicht, dass es so passiert. Ja? Und wie kriegen wir das hin, das Wasser aus unserem Leben erstmal, persönlich, aber auch aus unseren Vineyards wirklich da hinaus fließt? Und ich weiß, es ist nicht nur Evangelisation, es ist auch, wenn die Liebe Gottes in die Gesellschaft hineinfließt, kann ganz viele Formen haben. Aber es ist eben auch, dass Menschen zu Jesus kommen und ihr Durst gelöscht wird, dass sie satt werden, dass sie trinken können, dass sie Jesus kennenlernen. Darum geht es eben auch. Und ich glaube, eine der Challenges, die wir haben als Bewegung und als Vineyards ist, wirklich, wie geschieht es, dass Menschen wieder zu Jesus finden in unserer Mitte, und zwar in großer Zahl. Und ich weiß, an einigen Orten läuft es besser als an anderen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir als Vineyard München die einzige Vineyard sind, wo wir merken, oh, das sind wir nicht so richtig, es klappt nicht so, wie wir es wollen. Und da nochmal zurück zu dem Anfangimpuls zu Marius. Es hat was zu tun, dass wir uns berühren lassen von Gottes Herz. Und dass wir Ja sagen zu dem Auftrag, wir sind Gesandte. Und so wie der Vater Jesus gesandt hat, weil er die Welt so sehr liebt, so sendet er uns, weil er immer noch die Welt so sehr liebt. Und weil er will, dass die Wüste zum Wasserteich wird. Und das trockene Land zu Obstgärten. Das ist unser Spiel. John Wimber hat mal gesagt, das Spiel, das wir als Vineyard-Bewegung spielen, heißt das Reich Gottes. Und es gibt dort zwei Hauptschwerpunkte. Er nannte das Evangelize and Equip. Also das Evangelium weitergeben und Menschen zu rüsten. Das sind so die Hauptziele von dem Spiel. Die Hauptschwerpunkte von dem Spiel. Und mich hat es mein Leben lang sehr herausgefordert. Das ist cool, weil Wimber war immer sehr herausfordernd. Und ich möchte euch einladen, lasst uns da nochmal wirklich Ja sagen zu diesem Auftrag. Aus uns heraus soll Leben fließen. Aus unseren Vineyards soll Leben hineinfließen in diese Welt. Da, wo das geschieht, da bin ich sicher, da wird auch Neues gegründet. Versteht ihr? Wenn wir schaffen, die 20 Quellen zusammenzubringen, dann kommt da schon was raus. Wenn wir schaffen, die 40 oder 60 Quellen, die wir vielleicht haben, zusammenzubringen, kommt noch mehr raus. Dann wird es auch neue Quellenpunkte geben, wo was rauskommt. Wir haben alles dazu, was wir brauchen. Chuck hat gesagt, es ist alles im Haus vorhanden. Ich sage jetzt, es ist alles in dir und mir vorhanden. Ja? Jesus ist da, sein Geist ist da. Und ich möchte beten und euch dann noch mit einem letzten Vers segnen. Lass uns aufstehen. Ich möchte euch segnen mit einer letzten Bibelstelle. Jesaja 58, Vers 11. Und ich empfehle, den ganzen Text des Kapitels mal zu lesen. Steht er schon? Ja, okay. Der Herr wird dich immer führen. Und ich spreche das einfach als Segen über uns aus. Der Herr wird dich immer führen und auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Seid gesegnet. Nehmt dieses Wort als Zuspruch Gottes. Amen.